Ja, ich begrüße ganz herzlich Alfred Bast. Ich glaube, du bist in dem Kunstkloster, oder?
Ja, bin hier auf dem Land in meinem Kunstkloster Atelier Fraunhof.
Ja.
Ein Kilometer der nächste Nachbar, aber ich gucke auf Wiese und ein bisschen Schnee und viel Wald. Schöner
Ja.
Ort.
Also mit anderen Worten, du bist in deinem künstlerischen Refugium, in dem wunderbare Bilder entstehen. Also du bist
Genau.
Künstler
Ja.
und du sagst von dir selbst, du bist ein Wortbildhauer.
Ja.
Bevor du jetzt loslegst und sagst, was du damit meinst, also ich habe dich kennengelernt, nicht nur in deiner wunderbaren Bildkraft, sondern eben auch in deiner Wortkraft. Ich glaube, das meinst du, ne? So.
Ja, ich meine die Verbindung von Wort und Begriff von Bild und ich meine die Verbindung von Bild und Begriff. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen uns ein Bild, dann sagen wir damit indirekt, wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen. Und das ist das Charakteristische des Bildes. Das Bild hat einen Überblick. Es schaut gleichzeitig viele verschiedene Aspekte an. Wenn wir irgendwie rausschauen oder was anschauen, dann sehen wir immer ein Ganzes, immer ein Ganzes.
Wir sehen immer ein Ganzes.
Wir sehen immer ein Ganzes. Das
Ja.
ist das Charakteristische des Bildes. Wenn
Okay.
wir das aber erzählen wollen, dann müssen wir das in die Reihenfolge fädeln und da brauchen wir einzelne Worte dazu. Und da kommen wir automatisch mit in die Zeitaspekt, mit in den Zeitaspekt rein, während das Bild ist immer im Augenblick hundertprozentig ganz da.
Okay.
Das Wort aber braucht die Reihenfolge, die zeitliche Reihenfolge. Und diese beiden Qualitäten, die so ja, spannungsreich unterschiedlich sind, die ergänzen sich, finde ich, auf wunderbare Weise.
Okay, jetzt unterbreche ich dich mal,
Bitte.
bevor du uns hier völlig davon schwirrst. Du sagst ja, also wenn ich das richtig erinnere, die Natur möchte, dass wir ihr zuhören.
Ja, die Natur hält Ausschau nach Augen, die sie sehen, ist so
Oder
der.
so. Die Natur hält
Genau.
Ausschau nach Augen, die sie
Genau.
sehen. Und
Genau.
das, was du siehst, bringst du jetzt in Bild und in Wort.
Genau.
Okay, ja.
Also beispielsweise, wenn die Natur spricht in Gestalten, kann ich das auch sagen. Wenn wir einen Baum im Winter anschauen, dann sehen wir sehen eigentlich, was Leben ist. Wir sehen, da ist ein Stamm, der faltet sich auf, der faltet sich in ganz viele Aspekte auf. In den letzten Aspekten, in den letzten Zweigen fangen dann die Blätter an, die Blüten an, die Knospen an, die Früchte an. Das erzählt der Baum ohne Worte. Und es ist eine ganz klare Sprache, wenn ich sie bewusst mit Erkenntnis verbinde, dann sagt mir die Natur auch etwas über mein menschliches Sein. Und das ist diese Übersetzung von dem Bild, von diesem komplexen Bild, was wir Menschen ja nicht gemacht haben, wir haben die Natur ja nicht geschaffen, das uns, in dem wir aufwachsen, es uns begegnet, das gibt mir die Einladung. Lest doch mal, was du da siehst. Ja? Übersetze es doch mal in dein
Okay.
Begreifen, ja.
Okay, nun wollen wir dieses Interview, das wir jetzt aufnehmen, so an den Anfang des neuen Jahres setzen. Und da ist mir der Gedanke gekommen, das ist vielleicht auch eine Aufforderung, dass wir die Natur, die wir ja immer als gegeben und womöglich als unser Objekt, über das wir frei verfügen könnten, begreifen, mal das neue Jahr unter diesem Aspekt zu beginnen, dass wir von dem Wahrnehmen der Natur lernen. Und da würde mich mal als erstes interessieren, wie du dazu gekommen bist. Und vielleicht zeigst du mir irgendein Bild, das du gemalt hast. Dreh doch mal deine Kamera. Kannst du das mal gerade machen? Irgendein Bild?
Ja,
Damit man mal sieht, was du eigentlich kreierst.
ja, genau, kann ich machen. Ich bin jetzt in dem kleinen Atelier, aber ein bisschen was kann man hier vielleicht sehen. Aber nee, ich mache es anders. Ich hol ein Bild, was im Moment gerade entstanden ist.
Okay.
Also ich male seit vielen, vielen Jahren, seit 25 Jahren, male ich Quitten. Und weil du fragtest, wie ich da drauf gekommen bin, ich bin in meiner Atelierzeit an 68er Jahren da nicht mit Naturmalerei oder Naturzeichnen in irgendeiner Weise in Verbindung gekommen, weil das war absolut out. Also Naturzeichnen und Gegenstände und Naturalismus, das war vergangenes Jahrhundert. Wir hatten andere Probleme zu lösen, Revolution und Weltgeschehen und so. Und das war auch, da war ich auch drin. Und trotzdem kam ich dann mal, als ich aufs Land gefahren bin, wurde ich dann von einem Blütenbaum absolut überrumpelt. Ja, also ich war von diesem Baum fasziniert und habe als zeichnender Mensch dann angefangen, den zu zeichnen. Und das Spannende dabei ist, wenn du zeichnest, dann übersetzt du das, was du siehst, in Zeichen, eigentlich in Sprache. Weil du musstest, deswegen waren auch früher die Zeichner und die Schreiber, das waren eigentlich eine ganz verwandte Gattung, eine ganz verwandte Innung. Weil du schreibst eigentlich, wenn du zeichnest, schreibst du die Natur auf. Du musst die Linien zeichnen, du musst das Ganze begreifen, du musst es durchdringen, du musst es erkennen. Das hat mit Abzeichnen im Sinne einer bloßen Reproduktion überhaupt nichts zu tun, sondern du gehst durch das Zeichnen in die Kräfte rein, die das, was dich da anspricht, was dir begegnet, die das gebildet haben. Du zeichnest deinen Weg zu den Energien, die die Gestalt gebildet haben, und spürst die dann. Und das ist dann ein Zugang zu den über die Gestalt, was die Natur hervorbringt. Diese Gestalten sind ja ständig in einem bewegten, in einem Fluss. Zeichnest du dann die Energien, du spürst die Energien, die das hervorgebracht haben, und gehst mit diesen Energien in deinem eigenen Tun natürlich in Resonanz, ja. Und dann ist so eine Quitte, die ist dann nicht nur eine Frucht, die man als zu Marmelade kochen und nutzt und gut wirklich zum Duften hinlegt, sondern die wird dann eben über das ganze Jahr wird die dann wahrgenommen. Ich habe ein Quittenbäumchen vor meinem Atelier gepflanzt vor jetzt 29 Jahren und versprochen dem Bäumchen, wenn du Quitten trägst, dann male ich jedes Jahr eine Quitte von dir. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Jetzt bin ich in diesem Jahr, habe ich auch eine gemalt. Das ist eine ganz andere Quitte. Passt scheinbar nicht zum neuen Jahr, finde ich aber trotzdem gut. Das ist eine Quitte, die liegt dann bei mir auf dem Ateliertisch und die geht dann auch ihren Weg. Das heißt,
Fault.
sie wird faulig. Und was dann total interessant ist, dass die Arten, wie die sich auflösen, vollkommen unterschiedlich sind. Völlig unterschiedlich. Und ich habe noch nie eine Quitte gesehen, die einen solchen Entformungsprozess gemacht hat wie die. Ich hole sie mal kurz her.
Oh, du hast gesagt, ein Entformungsprozess.
Eine Entformung, ja, die geht aus der, die Quitte geht erstmal, die geht erstmal in ihre unglaublich schön, in ihre Attraktivität, in das Gelb, und dann entformt sie sich nach und nach, wenn sie jetzt nicht irgendwo in eine zu Marmelade verwandelt wird, oder es liegt sie irgendwie und geht in diesen Prozess, in diesen Entformungsprozess. Und den habe ich dieses Jahr, habe ich diesen Entformungsprozess gemalt. Und dann siehst du, wenn du da reingehst, dann verwandelt sich dieser Fruchtkörper, verwandelt sich in sowas wie eine Erde. Das sind Landschaften, das sind Kontinente. Und dann weißt du ja, in diesem Fruchtkörper, da bildet sich die neue Generation, also das neue Jahr, unsichtbar. Das alte Jahr geht zu Ende in einer Pracht, ich finde, in einem prachtvollen Gewand und birgt nach innen ganz gewiss, aber nach außen vollkommen unsichtbar, die Kerne in sich, also die nächste Generation, die neuen Bäume eigentlich. Und das war so ein, weil du fragtest, wie ich zu der Natur gefunden habe oder die Natur zu mir.
Jetzt unterbreche ich dich noch mal
Ja.
kurz, weil ich bin sozusagen fasziniert, wie du an diesem Beispiel dieses Zusammenspiel von, wie wir das nennen, Geburtlichkeit und Vergänglichkeit zeigst. Also du nimmst eine Frucht. In der einen Frucht hast du die gesamte Spanne von Werden und Vergehen und wieder Werden
Genau.
und Vergehen. Das
Genau.
heißt, man sagt ja immer mal wieder, die Natur ist der große Lehrmeister.
Ja.
Wenn wir denn lernen, sie zu lesen und ihr
So.
zuzuhören, dann ist das, was du machst, eine Kommunikation mit der Natur über das, was das Leben ist.
Ganz genau, absolut.
Ja.
Und ich bin ja, wir sind ja ebenfalls genau da drin. Wir sind ja Natur. Wir haben ja diese selben Rhythmen und Zyklen und wir können aber unseren eigenen biografischen Zyklus nicht überblicken. Aber wir können aufgrund eines Baumes können wir 80 Zyklen überblicken und können insofern die verschiedenen Phasen in ihrer Wandlungsfähigkeit erkennen. Wir erleben, die Blätter fallen jetzt ab. In ihrem letzten Tanz, in ihrer ersten Befreiung vom Baum fallen sie zum ersten Mal ganz irgendwo anders hin, verloren irgendwie weg und werden vom Wind dahin geblasen an Stellen, die sie noch nie kannten. Und das ist ihre erste große Reise vom Ursprung weg. Und dann sind diese Blätter irgendwie gemischt von allen Bäumen, liegen sie da auf dem Boden in unterschiedlichsten Farben, in ihren wunderbaren Formen und lösen sich ganz unsentimental auf, weil sie wissen, dass sie im Sein geborgen sind. Und diese Gewissheit, dass die Veränderungen, die wir natürlich immer nur partiell so sequenzweise erkennen, dass die in einem großen Ganzen beinhaltet sind, dessen Innenprozesse wir in der Regel nicht kennen, nicht sehen. So wie wir auch ja in unserem Alter dann die Innenprozesse des biografischen Körpers von außen nicht wahrnehmen können. Aber jeder von uns hat einen ganz großen biografischen Fruchtkörper. Und da drin sind die unsichtbaren Kerne. Und
Jetzt.
diesen Fruchtkörper zu durchsüßen mit der Altersreife, mit der Alterssonne, mit dem Wissen, diese Kerne mit diesem Wissen zu laden, das ist meine ich die innere Arbeit, die
Das
Kunstklosterarbeit.
ist wunderbar. Und jetzt mache ich mal einen ganz steilen Aufschlag. Wenn du
Oh ja.
sagst, an den Bäumen können wir erkennen, dass mit jedem Werden und Vergehen die Ringe immer weiter sich bilden und der Baum sozusagen immer mehr zu seiner vollen Kraft kommt und dann womöglich irgendwann mal abstirbt, dann könnte man ja mal eine kleine Assoziation machen über die Entwicklung der Seele, wie sie in den asiatischen Ländern gelehrt werden, dass man eben immer wieder geboren wird, um immer wieder noch eine neue Erfahrung zu machen, um immer weiter in einem Reifungsprozess sich zu entwickeln und irgendwann man dann nicht mehr wiedergeboren werden muss. Das würde heißen, die Natur würde uns zeigen, wie das auch mit uns ist, selbst wenn wir das gar nicht so wissen können.
Ja.
Würde das vielleicht ein gutes Beispiel sein, an dem wir uns zumindest als heuristisch, also eine Vermutung anstellen könnten?
Ja, das ist für mich auch ganz deutlich zu sehen. Und an der Stelle, wo du sagst, dass man dahin kommt, wo man nicht wiedergeboren werden muss, da zögere ich kurz und sage, aber warum nicht? Also das Ziel, darin zu sehen, nicht wiedergeboren zu werden, das hat in mir keine Resonanz, weil für mich das nicht das Wiedergeborenwerden als solches, sondern das ist für mich ein Ausdruck von Lebendigkeit, dass du immer in diesen Prozessen bist. Und deswegen habe ich noch nie, obwohl ich es verstehen kann, weil das ist ja alles schrecklich und man hat Schmerzen und Zahnweh und alles mögliche Traumas rauf und runter, kollektiv und individuell. Das ist logisch, dass man sagt, ich will da irgendwo mal raus. Aber ich habe den Eindruck, Die Lösung ist nicht, da rauszukommen, sondern richtig reinzukommen. Dann löst sich das von innen her, das ganze Ding auf. Und alle Aspekte werden von innen her verwandelt und bleiben aber erhalten. Dann sind wir nicht weg von der Welt, sondern die Welt ist eine andere. Das ist was anderes.
Das ist auch eine sehr schöne Vision. Ich finde, wir lassen die jetzt einfach mal stehen.
Ja.
Auf jeden Fall ist sie inspirierend und kehren zurück zu dem, wie du auf diesen Weg gekommen bist. Denn das ist ja nun für einen Künstler, gerade der in der Zeit der abstrakten Kunst an der Akademie war und seine ersten Sporen versuchte, sich zu verdienen, ist die Betrachtung der Natur ja eher total abwegig gewesen.
Ja,
Da würde ich
total.
gerne noch dein Durchbruch oder dein Déjà-vu oder wie auch immer du das nennen willst, ein bisschen genauer wissen.
Gerne. Also es gibt so ein paar Schlüsselerlebnisse. Eines besonders ist, und die sind immer ein bisschen mit Augenzwinkern und Humor verbunden. Meine Mutter, hatte Glück mit ihr, also war eine tolle Frau. Und der wollte ich zum Geburtstag ein Blümchen malen, weil die mochte so die abstrakten Sachen nicht so. Aber ich konnte ja auch zeichnen, auch da damals schon. Und dann habe ich ihr gedacht, ja, male ich Mama ein Vergissmeinnicht-Blümchen, weil Vergissmeinnicht und so, und hübsch und klar und haha, Zöhnchen, Vergissmeinnicht und so. Also so ein bisschen banal, bewusst, so ein bisschen scherzhaft, habe ich dieses Blümchen gezeichnet. Und dann habe ich das angeschaut und beim Zeichnen habe ich gemerkt, was sehe ich denn da eigentlich? Ich sehe blau, ich sehe fünf Blätter und ich sehe ein orangenes Zentrum. Und dann habe ich mir das noch genauer, beim Zeichnen musst du genau schauen. Und es genügt nicht zu wissen, was du siehst, du musst es erarbeiten. Du musst es quasi beschreiben, erschreiben und dann siehst du, das ist ja ein exakter Fünfstern, absolut präziser Fünfstern. Dann habe ich das nicht geglaubt, weil in der Schule wurde mir gesagt, ja, in der Natur ist immer alles ein bisschen anders. Dann habe ich das genau angeschaut und gesehen, das ist ein exakter Fünfstern. Und zwar in allen Blüten, natürlich ein bisschen variantenreich, aber trotzdem in dem Prinzip exakt ein Fünfstern. Da war ich schon mal sehr verblüfft und das war so ein Schlüssel. Da habe ich gemerkt, das, was ich sehe, ist eigentlich nur das, was ich deute. Und ich deute, Natur ist Blümchen sind harmlos, weil sie keine Angst machen, muss man sie nicht beachten. Und Natur hat man ja in der Kunstgeschichte überwunden, auch durch die Fotografie, weil es nicht um Nachahmung geht, sondern um den Ausdruck des Inneren, was ja auch prima ist. Also gab ja diesen Satz von Paul Klee, meinem sehr verehrten Paul Klee, der sagte, die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.
Schön.
Seiner Zeiten durchaus richtiger Satz, weil damals ein dogmatischer Naturalismus geherrscht hat, in dem die Menschen, also das weiß man von Modersohn und Becker und anderen Frauen oder Künstlern, die anders gemalt haben an den Akademien, die wurden geknechtet mit solchen akademischen Nachbildungen. Und je genauer die Natur gezeichnet wurde, desto besser die Note. Und dieses Eigenwillige, das war irgendwie ganz weit weg und wurde missachtet. Und diese Menschen, die gemerkt haben, da steht was anderes an. Es geht nicht um die perfekte Wiedergabe artistischer Leistung von der Natur. Das war ja damals absolut dominant, sondern es geht schon um einen innigen Ausdruck. Da war auch Caspar David Friedrich so ein Vorreiter in der Richtung. Aber dann wurde eben durch die Dogmatik des Naturalismus wurde innere Ausdruckskraft der Menschen unterdrückt. Und dann platsch kehrte sich das irgendwann um in den 20er, 30er Jahren, auch ganz stark durch den Missbrauch des Nationalsozialismus von Natur und von der Kunst als Ausdruck des Natürlichen. Und da wurde das ganz klar auseinandergerissen, als dieser schreckliche Begriff der entarteten Kunst geprägt wurde. Und alles, was quasi nicht naturalistisch war, das war entartet. Und damit Damit ist das, ist quasi die Naturnähe oder die Kunst als eine Naturbegegnung überhaupt noch in Erwägung zu ziehen, ganz stark in Misskredit
Jetzt
gebracht und
unterbreche ich
war
dich mal.
tabu, wurde
Ja,
tabuisiert.
ich unterbreche dich, weil mir das wichtig ist, das noch mehr zu verdeutlichen. Also das heißt, sozusagen das Abmalen der Natur im Sinne dieser Konvention, das war im Grunde genommen das Abbrechen des Dialogs mit der Natur.
In gewissem Sinne,
Ja?
genau.
Und das, was ich bei dir höre, ist, dass du da, also wir kommen gleich zurück zu dem Pfeilchen, auf zu dem Vergissmeinnicht, dass du einen Weg gesucht hast oder gefunden hast oder darauf gestoßen wurdest, wieder mit der Natur in einen direkten Dialog zu treten.
Genau, ganz genau. Hast du es
Okay.
genau richtig gesehen? Und da stehe ich auch, da knüpfe ich quasi wieder an den ursprünglichen Forschern an. Das war Dürer, das war Leonardo da Vinci. Zu Beginn der Renaissance war die Natur auch tabu. Man durfte die gar nicht betrachten. Man durfte den Menschen von innen nicht betrachten. Das Äußere hat man nicht betrachten können. Das war Gottes Werk. Und man hat sich da nicht in diese direkte Beziehung gewagt. Das war echt genau so ein Aufbruch. Und aus diesem Aufbruch der Renaissance, der diese Natur und diese Dreidimensionalität eröffnet hat, wurde dann dieses, wie das in den geschichtlichen Zyklen immer wiederkehrt, wurde dann so eine Gewissheit und aus der Gewissheit wurde eine Dogmatik. Und die hat wieder den Aufbruch, die inneren Impulse unterdrückt, bis sie sich dann wieder aufgebrochen haben. Und in meiner Zeit war eben die Dogmatik die Moderne, die ja, genau.
Jetzt komme ich, die Geschichte mit dem
Vergessen wir nicht.
Vergissmeinnicht, ja, aber ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem, wenn man sagt, also Natur war verboten, also Leonardo da Vinci musste im Geheimen den Körper sezieren, um dann
Genau.
entwickeln zu können. Natur war verboten, dann wurde die Natur zum Thema gemacht, dann wurde sie zum Dogma gemacht, dass man sie einfach abmalt.
Genau.
Und dann ist jetzt bei dir und sicherlich auch bei anderen, aber nicht nur bei dir, so etwas wieder im Aufkeimen, dass man mit der Natur in einen Dialog geht, wo man versucht, ihr zuzuhören und das Wesen dessen, was man sieht, dann auch in eine Bildsprache zu übersetzen. So kann man sagen, dass das quasi wie ein Paradigma ist, wie wir mit Natur umgegangen sind und umgehen, ist das das Neue, was ansteht, dass wir endlich wieder oder vielleicht erstmals wieder, jedenfalls bei uns im Westen, nach der sogenannten Aufklärung, wieder ein anderes Verhältnis mit der Natur einladen müssen in unser Bewusstsein.
Also ich denke, das ist genauso ist es und es ist auch dringend, weil ich sage das mal skizzenhaft und nicht jetzt festlegend, aber von der Beobachtung her ist da was dran. Dadurch, dass die Natur aus der künstlerischen Achtung, aus dem künstlerischen Blick geraten ist und das Funktionalistische, das Abstrakte, das Nicht-Sichtbare, auch das Nicht-Sinnliche dadurch entwertet wurde, wurde die Natur freibeuterisch den Kräften des Zwecks überlassen, sodass aus sehr subtilen und sehr intelligenten Bauhauskonstruktionen der Reduktion auf das Wesentliche letztlich Plattenbauten entstanden. Ja? Also das wurde dann die Natur in ihrer Qualität als Dialogpartner, künstlerische Anregung und Inspirationspartner wurde einfach ausgeblendet, nach und nach nur noch als Kulisse verwendet für irgendwelche Sachen, die man davor stellt. Aber die eigentliche Inspirationsquelle, die Natur natürlich hat, die wurde
Ist,
vor den Menschen dadurch eben durch die Interpretation abgenabelt oder zugemauert.
Ja, wobei ich den Bogen eigentlich noch größer fassen wollte. Also nicht nur Bauhaus und das, was dann aus dem Bauhaus quasi an funktionalistischem, sterilem hervorgegangen ist, sondern wirklich die Entwicklung von der Aufklärung bis heute. Wir sind ja in einer Zeit, in der die Natur sukzessive immer stärker verdinglicht wurde. Ja?
Genau, ja.
Und diese Verdinglichung, Kunst ist Vorreiter, aber ist auch Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes, diese Verdinglichung hat uns ja in eine Katastrophensituation jetzt geführt. Also wir sind sozusagen an die Grenze dessen gekommen, was wir da verdinglichen können in dem Zugriff auf Natur.
Genau, wir haben sie
Und, in,
verzweckt.
ja, und insofern könnte man doch vielleicht sagen, also wieder in den dein hochpersönlicher Ansatz ist nicht nur ein hochpersönlicher Ansatz, sondern einer, der etwas widerspiegelt, was vielleicht heute in unserer gegenwärtigen Zeit vordringlich und notwendig ist, dass wir die Natur nicht als ein Ding erkennen, sondern als ein schöpferisches Universum, das mit uns in Kontakt ist und
Ganz
in der
genau so
Zeit
ist es.
sind.
Genau so ist es. Und da hilft auch, genau dafür, den Blick zu öffnen und nicht wieder in so ein Hin und Her zu geraten und zu sagen, das war alles Zweck, war alles schlimm und jetzt finden wir wieder den richtigen Weg, sondern das als einen wirklichen Entwicklungsprozess zu sehen, in dem alle Phasen ihre Qualität, ihre Bedeutung haben. Auch der Zweck der Natur zeigt ja, dass das dann letztlich, wenn du diesen Zweck erfüllt hast, wenn du begriffen hast, wie ein Apfel sich oder wie eine Quitte sich zusammensetzt, aus welchen Rohstoffen und welchen Substanzen, und wenn du genau weißt, in welchen Zyklen sich das abspielt und genau weißt, dass auch Planeten da an der Formwertung mit eine Rolle spielen, dann weißt du es zwar, aber du hast mit deinem Wissen das Wunder ausgeputzt, weggeputzt, weggekratzt. Und dann fällt dir das Eigentliche, dass nämlich die Natur dir gegenüber eine Öffnung macht, indem sie dir sagt, du, ich habe da was in mir, was du nicht kennst, was dich aber letztlich ausmacht. Entdeck das doch bitte. Und dann bist du auf der Suche, dann bist du in deinem ganzen Wissen, das ja nicht weg sein muss, das ist ja nicht nur hinderlich, das ist ja auch sehr kostbar, bist du unterwegs mit all diesem Wissen, das Wunder zu entdecken, was uns letztlich am Leben hält oder was das Leben überhaupt ist. Und dann siehst du das in jeder Pore, auch im Vergissmeinnicht.
Das heißt, die Entzauberung braucht die Wiederverzauberung in die,
Genau.
ja.
Ja, genau. Und zwar ohne, dass man jetzt die Entzauberung entzaubert. Das ist ja auch ein Zauber, ist
Ja.
ja auch eine tolle Sache. Wir wissen, wir sind jetzt an der Stelle, dass wir wissen, in der ausgeschabten, wirklich total sauberen, in dieser Wissensschale, die sich selber immer wieder putzt und regeneriert und legitimiert, da ist was drin. Und wir sehen das nicht, weil wir uns ständig mit dem Legitimieren und Reinigen beschäftigen von dieser Wissensschale. Und das aber, was da drin ist, ist das Wunder.
Das
Und
Wunder oder auch die Weisheit, nicht? Ich meine, man unterscheidet und
Ja, das ist.
unterscheidet ja gerne zwischen Wissen und Weisheit. Und
Ja,
Wissen
das
ist
ist so
ja
ein
sozusagen
Nebeneffekt.
ein kognitiver Prozess
Genau.
und Weisheit ein ganzheitlicher Zugang zur Wirklichkeit.
Wenn Wissen und Wunder zusammentreffen, entsteht logischerweise Weisheit.
Ja,
Ja.
super.
Ja.
Wissen und Wunder und Weisheit.
Ja,
Schön, vielen
das ist
Dank.
so. Ja. Weil dann ist das Wissen, das ist ja das Wissen. Erkennt sich in seiner Grenze. Und immer wenn sich das Wissen an seiner Grenze erkennt, kann es sagen, gut, jetzt habe ich alles gewusst und schließt nach oben ab. Oder es kann sagen, ich bin in der Grenze, was ist da noch?
Ja.
Und wenn das Wissen sagt, was ist da noch, dann kann es inspiriert werden. Und dann entsteht Weisheit.
Ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Konflikt, ob wir jetzt nochmal zurückkehren zu dem Vergissmeinnicht oder ob wir dieser Spur noch weiter folgen, was du nach diesen ersten Erkenntnissen dann dir versucht hast, an ja auch Wissen über die kosmischen Zusammenhänge zu
Das
erschließen.
lässt sich, das, prima, das lässt sich gut am Vergissmeinnicht machen.
Okay, gut, bitte.
Ganz gut. Weil ich habe also dann dieses Vergissmeinnicht größer gemalt und nochmal gezeichnet. und gemerkt, ja, da ist eine Gesetzmäßigkeit drin. Und dann habe ich was gespürt. Dieses Blümchen, was so sich in Harmlosigkeit tarnt, das ist ein Sensor, ein universeller Sensor, ein irdischer Sensor für den Kosmos. Ganz real. Das ist ein, das, das reagiert auf Licht, das reagiert nicht auf die Nachrichten, die gerade kommen, sondern es reagiert auf die Sonne. Und dann, ein bisschen später, habe ich das dann auch nochmal entdeckt, auch durch Hartmut Worms Forschungen, dass die Planeten Venus und Erde in 8 Jahren in ihrem Umlauf um die Sonne einen exakten Fünfstern zeichnen in den kosmischen Raum. Wir wissen ja, außerplanetarische Einflüsse sind nicht Hokuspokus und esoterisch, sondern außerplanetarische Einflüsse sind unsere Lebensessenz. Wir nennen es Sonne außerplanetarisch, wir nennen es Mond außerplanetarisch. Und die ganzen Geschwisterplaneten haben natürlich unglaubliche Kräfte, mit denen sie das, was auf der Erde so als Urmaterie so in Bereitschaft ist, gestalten. Und diese Bewegungen sind Gestaltungskräfte, die dann in diese Materie diese Formen hineinbilden, die sich dann in dieser Weise den Ordnungen zuwenden, aus denen sie entstanden sind. Und dann sehe ich in so einem Blümchen den Stern, aus dem er entworfen wurde. Und dann ist das plötzlich was völlig anderes. Dann siehst du so eine Blumenwiese nicht mehr als hübsch und schönes Grasfutter und auch ganz schön Biotop und schön, sollte man weitermachen, sondern das ist eine Offenbarung des Universums. Ganz nicht weniger als das. Und dann staunst du. Dann öffnet
So
sich
bist du
das
dann
Wunder.
dazu gekommen, so bist du dann dazu gekommen, Ikonen,
Ja, genau.
Kulturikonen zu malen. Also
Genau,
das ist ein
genau.
Buch, das ich von dir kenne und das mich mal
Ja.
sehr fasziniert hat. Ich besitze es Gott sei Dank auch. Du hast quasi Objekte. Objekt
Ja.
ist ja schon der falsche Begriff, aber du hast also Emanation, Ausdrücke der Natur hast
Ja.
du als Ikonen begriffen und hast
Genau.
dann diese
Das ist
Ikonen
richtig.
gemalt.
Genau,
Genau.
ja.
Zeig mal wenigstens zwei der drei, sodass die Menschen wissen. Genau.
Das habe ich 100, in dem Buch sind so 100
Ja,
Zeit.
genau. Das heißt, du bist mit jede dieser Ikonen in einen Dialog eingetreten, in dem
Genau.
du versucht hast, sie von innen heraus wahrzunehmen, in ihrem, kann man das sagen, kosmischen Zusammenhang, Ausdruck, irdisch und kosmisch?
Also das würde ich, kann man vielleicht so sagen, wäre für mich aber, wenn ich mich sozusagen so an die Arbeit machen würde, wäre das zu äußerlich oder zu theoretisch. Ich mache mich an die Arbeit, weil es mich absolut fasziniert. Ich sehe sowas und dann denke ich, was sehe ich denn da eigentlich? Und dann lockt mich das zum Zeichnen und dann lege ich das auf den Ateliertisch und beginne, wo es nicht hingehört, und beginne das zu zeichnen. Das heißt, ich sehe dann für mich ist dann eine solche Naturfigur, das ist für mich wie so eine visuelle Partitur einer Schöpfung, die nicht von Menschen gemacht ist. Und meine Arbeit als Musiker, als visueller Musiker, besteht darin, diese Partitur möglichst werkgetreu zu übertragen in die für mich als Mensch möglichen Mittel, Farbe, Form, Struktur, Format. Und dann beginne ich und mache das, und deswegen Naturikon, mache das, was eigentlich das, absolut künstlerisch gesehen, von der modernen Kunstgeschichte her gesehen, absolut unmöglich ist. Ich nehme ein Naturobjekt und male es mitten ins Format, und das auch noch quadratisch, lege es also auf den Altar der Achtsamkeit und widme ihm meine kostbare Lebenszeit und werde so beschenkt durch diesen Dialog, weil aus dem Bild heraus, aus dem Dialog, kommt immer eine unglaubliche Einsicht in den Humor, in die Fülle, in die Spielfreude der natürlichen Prozesse, die natürlich wiederum mit mir in Resonanz sind. Und so nährt mich auch das Zeichnen. Nicht nur das Essen von dem Apfel, sondern auch das Zeichnen von dem und Malen von dem Apfel nährt mich durchaus, ja.
Lieber Alfred, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. Das Zeichnen als Nährendes, und ich würde das jetzt ausweiten, wenn das ist ja eine Einladung an uns, die nicht diese Sensibilität und diese Ausdrucksmöglichkeit haben oder nicht entwickelt haben oder nicht verfolgen, die Natur mit neuen Augen wahrzunehmen, mit den Herzaugen wahrzunehmen.
Genau.
Und wenn wir uns jetzt in dieses neue Jahr, wo die Natur ja wahrscheinlich uns noch sehr viel sagen wird, wie wir mit ihr umgegangen sind und wie sie darauf antwortet, wenn wir jetzt in dieses neue Jahr mit diesen Herzaugen der Natur begegnen, können wir vielleicht mehr lernen, sie zu lieben und zu würdigen.
Ganz bestimmt. Und wenn wir uns von den Augen der Blumen anschauen lassen und sehen, dass die uns sehen, dann können wir vielleicht etwas erspüren und werden inspiriert, etwas auch in uns zum Blühen zu bringen, was wir gar nicht mehr für möglich gehalten haben.
Wunderbar. Lieber Alfred, ich danke dir sehr für dieses Gespräch
Ja,
und
danke dir auch.
ja, lass uns gemeinsam diesen Raum erkunden und wahrnehmen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch.
Danke.